Das gehört sich aber echt nicht. Also für ein Mädchen.
Sag mal, hast du deine Tage oder was?
Du solltest echt mal auf deine Figur achten.
Egal, was andere sagen. Entscheidend ist, was wir Frauen über uns und unser Leben denken. Wir nehmen unser Leben selbst in die Hand. In unserer Sendereihe Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen stärken dürfen wir uns endlich um uns kümmern und müssen nicht mehr unsere Bedürfnisse hinten anstellen. Sie wollen auch wissen, wie Sie im stressigen Alltag Ihr eigenes Wohlbefinden und den Umgang mit schwierigen Situationen besser meistern können? Dann bleiben Sie jetzt dran! Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Sendung aus der Sendereihe Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen stärken. Am Mikro ist Anita Herle und ich freue mich auf die kommende Stunde, in der wir uns mal wieder richtig Zeit für uns und unsere Bedürfnisse nehmen können. Heute mit den Themen des Einflusses negativer Nachrichten auf uns und unser Leben, der positiven Psychologie im Hinblick auf Resilienz, die psychischen Erkrankungen Trauma und Depression sowie Humor und Lachen. Freuen Sie sich also auf eine spannende und abwechslungsreiche Sendung.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB+ und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
In unserer heutigen Zeit erreichen uns dauernd Nachrichten von schrecklichen Ereignissen mit Krieg, Naturkatastrophen und der Klimakrise. Bei der derzeitigen Art der Berichterstattung liegt meist der Fokus darauf, was alles schlimm läuft, was aber auch mal gut gelaufen ist oder welchen konstruktiven Umgang es mit den schlimmen Ereignissen gibt, wird dabei meist außer Acht gelassen. Autorin und Journalistin Ronja von Wurm-Seibel beschäftigt sich in ihrem Buch »Wie wir die Welt sehen«, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien, genau damit, wie diese Art der Berichterstattung unseren Blick auf eine düstere Sichtweise auf die Welt und die Zukunft prägt. Marie Brotschelm, unter anderem Stimm- und Sprechtrainerin, liest nun aus dieser Lektüre eine kleine Passage vor. Diese Textstelle darf als Analogie zeigen, was es mit uns macht, wenn wir den Blick immer nur auf die Probleme, den Stress, die Gefahren lenken.
Stellen Sie sich vor, Sie wollen einem Kind beibringen, wie es sich selbst die Schuhe binden kann. Doch anstatt ihm zu zeigen, wie es funktioniert, zeigen Sie ihm alle Wege, wie es nicht funktioniert. Wie es nicht geht, einen Knoten zu machen, wie es nicht klappt, eine Schleife zu ziehen. Weil Sie eine gute Lehrkraft sein wollen und es Ihnen wirklich wichtig ist, dass das Kind in Zukunft seine Schuhe alleine binden kann, nehmen Sie sich Zeit. Eine Stunde lang erklären Sie ihm alle Arten, auf die es seine Schuhe nicht binden soll. Zusätzlich klären Sie das Kind auf über all die Dinge, die schiefgehen können. Dass der Knoten nicht fest genug sein könnte, die Schleife zu locker, dass es über ein offenes Schuhband stolpern, sich dabei das Bein brechen und im Krankenhaus landen könnte. Deshalb betonen Sie, es sei wirklich wichtig, seine Schuhe immer und ohne Ausnahme richtig zu binden. Wie das geht, sagen Sie dem Kind nicht. Das soll es ruhig alleine rausfinden. Schließlich haben Sie ihm alle Varianten erklärt, wie es nicht funktioniert. Tatsächlich lernt das Kind aber etwas anderes. Es lernt, dass Schuhebinden ein nahezu unmögliches Unterfangen ist. Dass überall die Gefahr lauert, etwas falsch zu machen. Dass es ein Genie braucht, um den richtigen Weg zu finden, wie aus einem Schnürsenkel ein Knoten mit Schleife wird. Die Folge? Das Kind fühlt sich überfordert und hilflos. Nicht, weil es das tatsächlich ist, sondern weil ihm die Fakten rund ums Schuhebinden auf eine ganz bestimmte Art und Weise präsentiert worden sind. Anstatt Schuhebinden hat das Kind Hilflosigkeit gelernt. Vielleicht geht es Ihnen bei diesem Gedankenexperiment wie mir. Es scheint Ihnen so absurd, dass Sie es sich kaum richtig vorstellen können. Natürlich würde niemand auf diese Weise versuchen, einem Kind etwas beizubringen. Und das ist auch gut so. Die meisten Nachrichten, Reportagen, Filme, Bücher und auch Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, tun jedoch genau das. Sie fokussieren auf das Negative, auf das, was nicht funktioniert. Wenn wir jeden Tag aufs Neue nur den Fehlerbericht der Welt um uns herum präsentiert bekommen und nicht auch Lösungen und Gebrauchsanleitungen, fangen wir irgendwann an zu glauben, dass wir hilflos sind, dass Zustände nicht änderbar sind und wir nicht einmal die Macht haben, eine schreckliche Situation in eine nicht mehr ganz so schreckliche zu verändern.
Dieser Abschnitt aus dem Buch »Wie wir die Welt sehen« von Ronja von Wurm-Seibel, gelesen von Marie Brotschelm, zeigt uns ganz bildlich, wie leicht Hilflosigkeit und Ängste entstehen können, wenn der Fokus immer auf den Herausforderungen und auch auf den Gefahren liegt. Diese Betrachtungsweise begegnet uns leider jeden Tag. Bei Nachrichten, im Fernsehen, bei Social Media oder als erzählte Geschichte von Freundinnen. Dies kann der Bericht sein, dass der Frühling wieder viel zu warm war und dies ein weiteres Indiz für den voranschreitenden Klimawandel ist, die Headline, dass eine junge Frau in der Nacht überfallen wurde oder die Erzählung, dass eine befreundete Familie nach der Überschwemmung vor dem Nichts steht. Damit möchte ich nicht sagen, dass darüber nicht mehr berichtet werden soll. Es geht darum, auch Lösungs- und Veränderungsansätze aufzuzeigen. Ansonsten können wir schnell in Angst und Hilflosigkeit stecken bleiben. Das Gefühl von Selbstwirksamkeit und etwas verändern zu können, ist auch beim Thema Resilienz extrem wichtig. Das Gefühl, Schwierigkeiten, Überforderungen, Stress handeln zu können und ihnen nicht nur hilflos ausgeliefert zu sein. Zu diesem Thema habe ich mit der lieben Patricia Hunsdorfer ein Interview geführt. Sie ist Psychologin und beschäftigt sich vor allem mit dem Prinzip der positiven Psychologie. Mit ihr habe ich mich erstmal darüber unterhalten, wie ein guter Umgang mit all den Nachrichten über Krisen, die auf uns von außen einströmen, aussehen kann.
Also so ein ganz pragmatischer Tipp ist einfach, dass man auch wirklich den Zugang zu diesen Informationen, zu den Nachrichten ein bisschen einschränkt, dass man sich wirklich überlegt, hey, ich möchte vielleicht wirklich nur in der Früh einmal den Input holen, was ist heute wichtig am Tag oder einmal am Abend und dazwischen bin ich aber nicht ständig irgendwie online, lese nicht ständig die News-Ticker, weil das natürlich das auch erhöht, dass es im Kopf präsent ist, es ständig irgendwie zirkuliert und mich durchgängig belastet, ne? Also das kann ein Weg sein. Ein anderer Ansatzpunkt ist natürlich, sich zu überlegen, hey, was sind denn die kleinen Dinge, die ich wirklich verändern kann, wo ich Selbstwirksamkeit erfahren kann, wo ich irgendwie was verändern kann. Häufig sind es ja sehr große Themen, die ja uns dann vielleicht so ein Gefühl von ja, Hilflosigkeit oder Ohnmacht geben. Und da wirklich zu identifizieren, hey, was ist denn ein Bereich, wo ich persönlich ansetzen kann? Sei es irgendwas in meiner Gemeinde oder sei es was im Freundeskreis, irgendjemanden zu unterstützen, wenn es ein Klimathema ist, eher was, wie kann ich vielleicht einkaufen gehen, in welchen Läden, also wirklich so auf individuellem Level und da wirklich auch die Sachen identifizieren, die man kontrollieren kann und ein bisschen weggehen von den Sachen, die man nicht kontrollieren kann, ne? Weil das gibt uns häufig dieses ungute Gefühl.
Und auch ja, vielleicht da nochmal wirklich zu schauen, okay, wie viel betrifft es mich auch selber? Klar sind Kriege unheimlich schlimme Begebenheiten, aber ich muss ja trotzdem das nicht alles zu meinem eigenen machen. Auch da vielleicht dann zu schauen, okay, es ist zwar dieses Leid in der Welt, aber wie viel hat es wirklich gerade mit mir zu tun?
Richtig, genau.
Ist das also auch ein Weg?
Ja, absolut, ja. Und auch wenn du dir dieses Problem in der Welt zum eigenen Problem machst, dadurch wird die Situation ja nicht besser. Also du hilfst ja niemandem damit. Man kann ja trotzdem auch Anteil nehmen an Geschehnissen in der Welt, ohne jetzt selber ständig diesen Schmerz durchleben zu müssen, ja, und sich sozusagen selber zu blockieren dadurch. Also wirklich auch, wie du sagst, in Perspektive rücken, inwiefern betrifft es mich jetzt wirklich? Und dann lieber auf das konzentrieren, was ich vielleicht bewegen kann, wo ich unterstützen kann, ja, was die Sachen sind, wo ich irgendwie aktiv sein kann.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Genau. Dann an sich geht es ja um das Thema Resilienz. Da gibt es ganz viele Modelle dann in der Psychologie. Die Forscherin Barbara Frederickson erklärt, dass Resilienz die Fähigkeit zur Unterscheidungswahrnehmung sei. Was meint sie denn damit?
Ja, also die Barbara Fredrickson, wie du gerade schon gesagt hast, die ist ja eine führende Forscherin, vor allem im Bereich eben der positiven Emotionen. Und was sie damit meint, ist, dass bei Resilienz es vor allem darauf ankommt, ob ich es schaffe, neben negativen Aspekten in einer Situation auch die positiven zu sehen. Ja, das heißt, resilientere Menschen können in einer komplexen Situation es leichter schaffen, auch einen positiven Aspekt wahrzunehmen. Das heißt jetzt nicht, dass man die negativen Aspekte nicht wahrnehmen soll oder die Augen verschließen soll davor, ganz und gar nicht. Aber man hat eben zusätzlich zu dem Negativen auch den Blick für die Sachen, die vielleicht gut laufen oder die Sachen, die vielleicht ja in Ordnung sind, die an denen man vielleicht wachsen kann. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Und was unser Gehirn leider manchmal macht, ist, dass es sich sehr, sehr stark auf das Negative konzentriert. Und
ja,
hat jeder, das ist sehr menschlich, genau. Und da gibt es aber schon ja Möglichkeiten und Übungen, das auch zu üben, dass man diesen Blick fürs Positive ein bisschen bekommt. Also ein Weg, um das zum Beispiel wirklich im Alltag auch zu üben oder umzusetzen, ist zum Beispiel, dass man so eine Art positiven Tagesrückblick machen kann. Das heißt, du würdest dich am Ende des Tages mal hinsetzen. Das kann man schriftlich, aber natürlich auch mündlich machen. Und du überlegst dir einfach mal drei Dinge, die an dem Tag gut geklappt haben, die irgendwie schön waren. Man kann dann in Ergänzung auch noch dazu schreiben, was man selber dazu beigetragen hat, dass das was Gutes war am Tag und welche positive Emotion man erlebt hat in dem Moment. Können ganz banale Sachen sein. Das muss jetzt nichts Großes sein. Das kann zum Beispiel sein, ich hatte irgendwie, habe einen leckeren Kaffee mit einer Kollegin getrunken. Ja, dann wäre dein Beitrag, ich habe mir Zeit genommen für die Kollegin, habe mal 10 Minuten Pause gemacht. Und dann hast du vielleicht irgendwie Freude empfunden oder Inspiration oder was auch immer es war, was man als positive Emotionen wahrnehmen konnte. Und das kann eine, ja, sehr kleine, aber feine Übung sein, um so dem Gehirn ein bisschen die Möglichkeit zu geben, da das Positive wahrzunehmen.
Wie unterstützt mich das dann, wenn ich selber gerade in einer schwierigen Situation, in einer Krise, in einer Herausforderung, wie auch immer, ob jetzt am Arbeitsplatz, in der Familie, wie kann mich das da dann dabei unterstützen, diese Ausrichtung auf das Positive?
Also man sieht eben in Studien, dass resiliente Menschen eben die Fähigkeit haben, schneller, nachdem sie negative Emotionen empfunden haben, schneller wieder in einen neutralen Zustand zu wechseln oder eben auch in einen positiven Gefühlszustand. Und es wird eben dadurch ermöglicht, dass das Gehirn überhaupt diese kognitive Flexibilität hat und überhaupt die positiven Dinge wahrnimmt, ja. Und indem, dass du das dann jeden Tag übst, dass du auch die positiven Dinge am Tag siehst, trainierst du sozusagen neue Netzwerke, neue Datenautobahnen in deinem Gehirn, sodass es dann in der Krisensituation deinem Geist und deinem Gehirn auch leichter fällt, da wirklich die Perspektive zu wechseln und vielleicht auch mal was Positives zu sehen neben den negativen Aspekten.
Es gibt dann noch die 3 Ps der Resilienz von Martin Seligman. Wie können wir diese denn in unserem Alltag beherzigen und welche sind es natürlich erstmal überhaupt?
Ja, also Martin Seligman ist ja so der bisschen der Urvater der positiven Psychologie und hat natürlich auch ganz viel im Bereich Resilienz geforscht. Und es gibt da eben 3 Ebenen, die du gerade schon angesprochen hast. Die eine Ebene, da spricht er von der Personalisierung. Das heißt, da geht es darum, inwieweit ich äußere Umstände, sei es jetzt ja negative oder positive Erlebnisse, mit mir selbst in Verbindung bringe. Das heißt, resiliente Menschen haben die Tendenz, dass man zum Beispiel einen Erfolg eher auf interne Faktoren zurückführt, das heißt auf meine eigene Leistung, meine eigenen Fähigkeiten, und negative Ereignisse eher auf externe Umstände zum Beispiel. Da habe ich jetzt Pech gehabt oder mei, das hat sich irgendwie blöd ergeben, deswegen hat da was nicht geklappt. Das ist sozusagen was förderlich ist, ja. Wenn man ja wenig resilient ist, dann macht man das genau umgekehrt. Dann bezieht man ja Misserfolg sehr gerne auf die eigenen Fähigkeiten, sagt, ah nee, da war ich jetzt irgendwie, da war ich ja nicht gut genug dafür, da habe ich mich angestellt oder so. Und wenn was gut klappt, dann sagt man häufig, ach, das war jetzt bloß, weil die Aufgabe so einfach war oder weil der Chef gar nicht richtig zugehört hat oder so, ne? Das wäre eine Ebene. Dann die 2. Ebene wäre Permanenz, nennt man das. Das heißt, da geht es darum, inwieweit ich ein Ereignis als überdauernd oder als ja vergänglich sozusagen ansehen kann, ja. Das heißt, gehe ich davon aus, dass ein negatives Ereignis mich jetzt für immer begleiten wird und sich nie wieder ändern wird? Oder gehe ich davon aus, nee, das ist jetzt ein temporäres Ereignis, das ist jetzt eine Schwierigkeit, die jetzt im Moment da ist, die sich aber auch wieder verändern wird. Also das Vertrauen darauf, dass sich das auch wieder ins Positive ändern kann. Das wäre
braucht
die
man
zweite.
Aber schon auch sehr viel Urvertrauen dafür, oder?
Ja, definitiv. Ne? Also so das Vertrauen, ja, dass Dinge immer im Wandel sind. Ne? Es ist eines so dieser Urprinzipien, nichts bleibt immer gleich, es ist immer alles im Wechsel und dynamisch. Genau, das kann man aber auch üben und trainieren, dass man ein bisschen diese Perspektive erlangt. Und die dritte Perspektive wäre tatsächlich noch der Verbreitungsgrad. Das heißt, inwieweit ich davon ausgehe, dass ein Ereignis, vielleicht ein negatives Ereignis, nur einen Bereich in meinem Leben tangiert oder sich direkt auf alle anderen Bereiche auswirkt. Und resiliente Menschen können das sehr, ja, spezifisch einordnen und sagen, okay, jetzt ist es vielleicht gerade schwierig in der Arbeit, hat aber nichts mit meinen anderen Lebensbereichen zu tun. Wenn man sich da ein bisschen schwer tut, dann hat man vielleicht die Tendenz, dass man sagt, okay, jetzt ist gleich alles schlecht, ja, also sowohl Familie, Hobbys, Sport, genau, also man nimmt es dann sehr, ja, generalisiert wahr und breitet es auf sehr viele Bereiche aus. Genau, das sind so diese drei Ebenen, die Seligman da definiert.
Wie kann man das denn auch in den Alltag jetzt rüberbringen, dass man sich so ein bisschen auf seine Stärken besinnt, auf das, was auch gut gelaufen ist? Hast du da nochmal so praktische Beispiele, wie wir das selber uns auch vielleicht dann antrainieren? Weil es ist ja eigentlich irgendwie auch ein Trainieren, wirklich, wie du sagst, die Autobahnen im Kopf auf das dann auch auszurichten.
Absolut. Also jetzt zum Beispiel angelehnt an das, was ich gerade erwähnt habe mit diesen Ebenen bei Seligman, da kann man wirklich mal auch so ein kognitives Gedankenexperiment machen und mal wirklich eine Situation aufschreiben und dann durchgehen und so diese drei Ebenen und sich überlegen, okay, ist es jetzt hier, handelt es sich um eine persönliche oder um eine unpersönliche Situation? Ist es etwas, was temporär ist oder was überdauernd ist? Ja. Und ist es was, was spezifisch auf einen Bereich ist oder was alle meine Lebensbereiche betrifft? Und wenn man sich mal wirklich hinsetzt und das so durchgeht, dann ändert sich da häufig die Perspektive ganz deutlich. Und meine initiale Bewertung der Situation ist vielleicht ganz anders, als wie wenn ich das wirklich mal ganz rational durchdenke. Und je häufiger man sowas macht, umso leichter fällt es dann deinem Gehirn auch irgendwann, das automatisch so zu bewerten. Und ja, weil du es auch gerade noch mit den Stärken angesprochen hast, Stärken sind auch ganz, ganz wichtig beim Thema Resilienz, weil wenn ich meine Stärken kenne, dann habe ich eben auch ein größeres Vertrauen in meine Fähigkeit, eine herausfordernde Situation gut zu meistern. Und das ist auch so ein Kernfaktor von Resilienz. Das heißt, wenn ich gut über meine Stärken Bescheid weiß, dann gibt mir das auf jeden Fall, ja, einen Vorteil.
Wie komme ich denn denen näher, dass ich mir die auch bewusst bin? Weil oft ist es ja gar nicht, dass es mir bewusst ist, dass ich so viele Stärken ja auch da habe.
Ja, absolut. Das geht ganz vielen Menschen so. Das liegt auch wirklich daran, dass Stärken häufig was sind, was mir dann sehr, also was einem persönlich dann leicht fällt, ne? Deswegen ist es eine Stärke und dann nimmt man das gar nicht als Stärke wahr. Man denkt dann, das ist vielleicht für alle Leute so leicht und andere Leute denken sich, oh toll, die macht das ja toll irgendwie. Genau, und da kann es wirklich helfen. Man kann mal so ganz klassisch einen Stärkentest im Internet machen. Da gibt es ganz tolle. Da gibt es auch von Martin Seligman einen zum Beispiel. Kann man einfach mal googeln oder man kann auch einfach mal, ja, Bekannte, Freunde, Familie um Feedback fragen. Das ist manchmal ganz spannend, wenn man da wirklich mal fragt, hey, was findest du denn, was kann ich gut? Wo bin ich vielleicht immer, weiß ich nicht, energiegeladen? Wie nimmst du mich da wahr? Und dann einfach mal so ein bisschen Feedback sammeln. Und man kann sich das auch mal aufschreiben auf einem Zettel oder man kann sich das irgendwie visualisieren als Screensaver fürs Handy und dann hin und wieder mal draufschauen. Das kann auf jeden Fall helfen, dass das ein bisschen präsenter ist. Man kann da ganz, ganz kreativ auch sein. Du kannst auch irgendwie mal, ja, deine Freunde zum Abendessen einladen und am Anfang eine Liste verteilen mit Stärken und jeder darf dann im Laufe des Abends den Freunden eine bestimmte Stärke aussprechen. Das ist auch mal irgendwie, ja, eine nette Art und Weise, den Abend zu verbringen. Und es nehmen bestimmt die Leute sehr viele Dinge mit aus so einem Abend und gehen gestärkt hervor. Und das sind eben, ja, Sachen, die in Krisen helfen.
Vielleicht gefällt Ihnen ja die Idee von Patricia Hunsdorfer und Sie haben nun selbst Lust, einen Stärkenabend mit Freundinnen zu veranstalten. Spaß und die eigene Resilienz zu steigern. Was für eine tolle Kombi. Vielleicht konnten wir Sie mit diesem Einstieg auch für Ihren Medienkonsum ein wenig sensibilisieren und Sie möchten nun mehr darauf achten, welche Art von Nachrichten Sie jetzt dann wirklich hören möchten. Nicht immer läuft das Leben so wie gedacht. Es können Dinge passieren, die einen psychisch aus der Bahn werfen. Dies kann schon am Anfang des Lebens der Fall sein oder auch erst später. Und dann können psychische Erkrankungen entstehen. Auch diesem Thema möchten wir uns in dieser Sendung Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen stärken widmen. Vorneweg schon mal, es gibt tolle Hilfsangebote, die einen unterstützen können. Man muss diese Herausforderungen nicht alleine meistern. Es gibt Fachpersonal, aber auch Betroffene, die für einen da sind und die einem da wieder raushelfen und den Umgang damit zeigen können. Als erstes beschäftigen wir uns mit dem Thema Trauma. Damit ist nicht nur das Schocktrauma gemeint, welches vor allem ein singuläres traumatisches Ereignis beschreibt, sondern wir werden auch über das Entwicklungstrauma sprechen. Ich freue mich, dass die stellvertretende Leiterin des Traumahilfszentrums München, Olivia Kirchner, mit mir gesprochen hat. Sie erklärt am Anfang nun erstmal, was unter einem Trauma überhaupt zu verstehen ist und wie ein Schocktrauma entstehen kann.
Also ein Trauma muss ja nicht eine unfassbar schreckliche Katastrophe sein. Dabei ist nämlich zu beachten, dass eben nicht jede Erfahrung auf jeden Menschen gleich wirkt. Entscheidend, ob eine Situation als traumatisch eingeordnet wird, ist, dass der Moment, in dem diese Situation passiert, die ist für diese Person nicht bewältigbar. Das heißt, es geschieht was sich total schlimm und lebensbedrohlich anfühlt und gleichzeitig hat man nicht die Möglichkeit, aus der Situation rauszukommen oder die zu verändern. Es fehlt einem einfach das Handlungsrepertoire. Und es geht dabei jetzt nicht darum, dass das objektiv nicht auflösbar wäre, die Situation, sondern es geht wirklich um diese ganz subjektive Wahrnehmung. Natürlich gibt es viele Situationen im Leben, die von allen Menschen irgendwie als traumatisch einsortiert oder erlebt werden würden. Das können Unfälle sein, wie Sie auch eingangs schon gesagt haben, also so ein singuläres, schlimmes Ereignis. Das können aber auch einfach Erkrankungen sein, eine plötzlich schwere Diagnose oder eben Gewalterfahrungen. Und das sind häufig Ursachen für schwere Traumatisierungen oder aber natürlich auch seelische Gewalt. Und da ist digitale Traumatisierung so ein Schlagwort, das im Moment tatsächlich auch sehr in aller Munde ist, weil in den sozialen Medien da teilweise wirklich nicht gut miteinander umgegangen wird.
Neben dem Schocktrauma, da gibt es ja auch das Entwicklungstraumata. Also da geht es eher darum, dass in der frühen Kindheit Bedürfnisse über längere Zeit vielleicht auch eben nicht adäquat gestillt werden. Welche Symptome oder wie zeigt sich denn ein Entwicklungs- bzw. Bindungstraumata dann?
Also wie Sie sagen, da geht es ja darum, dass einfach grundlegende Bedürfnisse von einem kleinen Kind, insbesondere dann auch von einem Säugling, nicht genug Beachtung gefunden haben. Also dass die nicht in Sicherheit aufwachsen können. Und diese kleinen Wesen müssen ja geschützt und versorgt werden und man muss auf sie reagieren. Und wenn jetzt die Bindungspersonen total ambivalent sind, abwesend sind, unvorhersehbar reagieren und das dauerhaft, dann lernt ein Kind, dass Beziehungen einfach unsicher sind. Und das kann dann zu diesen Bindungsstörungen führen. Und besonders dann, wenn eben zusätzlich noch Vernachlässigung oder körperliche Misshandlung gar oder sexuelle Übergriffe passieren. Das alles führt dann zu so einer dauerhaften Überaktivierung im Gehirn. Mhm. Das heißt, unser Stresssystem ist besonders gefordert. Das Gehirn ist dann in ständiger Alarmbereitschaft und dadurch werden Stresshormone wie Cortisol vermehrt ausgeschüttet und die Betroffenen leben dann in ständiger Angst und sind übermäßig wachsam und das nennt man auch hypervigilant. Bereits kleinste Auslöser können dann zu totalen Stressreaktionen führen. Und das beeinträchtigt natürlich dann das ganze Leben. Die Betroffenen haben oft Probleme, dann Bindungen einzugehen, weil sie Schwierigkeiten haben, anderen Menschen zu vertrauen, was ja völlig nachvollziehbar ist. Und diese Menschen können auch ängstliche und vermeidende Verhaltensmuster entwickeln. Und manche andersrum klammern sich dann besonders an Beziehungen, während andere dann eben genau das Gegenteil sind, total distanziert. Es ist schwierig, Emotionen zu regulieren. Manchmal ist es so, dass Betroffene echt ein geringes Selbstwertgefühl entwickeln oder Identitätsprobleme haben. Und zudem gibt es natürlich neben dem ganzen psychischen Themen gibt es natürlich auch körperliche Reaktionen. Also das sind dann einfach durch diesen erhöhten Stress, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, all diese Dinge, die mit chronischen Schmerzen, Verdauungsproblemen, solche Beschwerden können dann einfach in der Folge auch auftreten.
Okay. Sie haben ja jetzt schon einige Symptome genannt. Also erstmal jetzt beim Entwicklungstraumata, aber beim Schocktraumata gibt es ja dann schon auch ähnliche Symptome, aber auch teilweise nochmal ein bisschen anders. Was sind denn so die Anzeichen für eine posttraumatische Belastungsstörung?
Also um diese Diagnose stellen zu können, muss ein traumatisches Ereignis vorangegangen sein.
Da will ich gerne noch mal kurz nachfragen, weil bei dem Entwicklungs- bzw. Bindungstraumata gibt es ja an sich kein singuläres traumatisches Ereignis und trotzdem kann ja dann die Diagnose gestellt werden. Wie passt das dann zusammen?
Also das passt insofern zusammen, als dann eine KPTPS haben können. Und da sind noch mal andere...
Was ist das KPTPS?
Eine komplexe posttraumatische Belastung.
Okay.
Das heißt, da ist ein Kriterium, dass man über einen längeren Zeitraum immer wieder traumatische Erfahrungen hatte.
Und genau. Was sind da die weiteren Anzeichen dann noch bei einer normalen, sozusagen posttraumatischen Belastungsstörung?
Wenn man jetzt die Diagnose stellen möchte einer posttraumatischen Belastungsstörung, dann geht man her und schaut, wie lang sind die Symptome denn schon da? Und wie schwer beeinträchtigen die einen im Alltag? Also es muss schon so sein, dass das tägliche Leben beeinträchtigt wird. Und die Kernsymptome sind jetzt dann dieses Wiedererleben, dass die betroffene Person das traumatische Ereignis eben in der Gegenwart immer wieder erlebt, dass das nicht kontrollierbar ist, dass die Erinnerungen plötzlich auftauchen in Form von Flashbacks oder in Albträumen und die Erlebnisse dann oft so mit so einem Horrorgefühl wahrgenommen werden. Also so wieder das erlebt wird, ich komme aus der Situation irgendwie nicht raus und so dieses sich hilflos ausgeliefert fühlen. Und dann ist ein ganz wichtiges Symptom die Vermeidung. Dass man versucht, alles, was mit diesem traumatischen Erlebnis irgendwie in Verbindung gebracht wird, dass man keine Gedanken, keine Erinnerungen dazu lässt. Und ein wichtiges Symptom ist dann eben noch diese erhöhte Wachsamkeit, dass man auf Reize, auf unerwartete Geräusche ganz schreckhaft reagiert und die Antennen immer ausgefahren hat, einfach sehr in Hab-Acht-Stellung ist.
Wenn man jetzt das Gefühl hat, man könnte da betroffen sein, dafür gibt es ja dann auch Traumatherapien. Welche Arten von Traumatherapien gibt es denn da, die dann wirksam sind?
Wirksame Therapien gibt es natürlich einige. Ich finde es immer wichtig zu sagen, die Kassen zahlen im Moment insbesondere vier Richtungen. Das ist einmal die kognitive Verhaltenstherapie, wo es so eher um Denkmuster geht, Verhaltensmuster, die verändert werden sollen. Dann gibt es die tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Das basiert eher auf den Prinzipien der Psychoanalyse, ist aber kürzer und fokussierter und zielt darauf ab, eben unbewusste Konflikte und vergangene Erfahrungen zu verstehen und da einfach einen Umgang damit zu finden. Und dann gibt es noch die Psychoanalyse, die ist recht intensiv und eine langfristige Therapieform. wo es darum geht, die unbewussten Prozesse, die das Verhalten und die Emotionen beeinflussen, besser zu verstehen und zu verarbeiten. Und da ist die Beziehung ganz besonders im Zentrum. Und dann gibt es noch die systemische Therapie, die dann auch diese ganzen sozialen Systeme und familiären Systeme mit in den Fokus nimmt und zielt darauf ab, eben die Muster innerhalb von diesen Systemen zu verstehen und zu verändern und dadurch eine Verbesserung zu bewirken. Die meisten Therapeuten haben mehrere Zugangswege, jetzt nicht nur diese vier klassischen, die ich genannt habe, sondern es wird oft mit kombinierten Ansätzen gearbeitet, mit EMDR zum Beispiel oder dann auch mit Somatic Experiencing.
Also da geht es ja dann mehr um die Augenbewegung und auch den Körper.
Genau. Genau. Also das EMDR ist ja letztlich speziell zur Behandlung traumatischer Störungen entwickelt worden und während der Patient sich an das traumatische Ereignis erinnert, folgt er mit den Augen, den Fingerbewegungen des Therapeuten und das soll eben dazu beitragen, dass so blockierte und nicht integrierte Erinnerungen verarbeitet werden können.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, wenn ich jetzt sage, ich habe gerade, es sind keine Therapieplätze frei, ich bin aber betroffen und merke, ich stecke gerade in einem Traumata drin und das beeinflusst mein Alltag extrem. Welche Möglichkeiten habe ich dann noch? An wen kann ich mich noch wenden?
Natürlich zu uns können Sie kommen. Wir haben eine Orientierungsberatung, wo es erstmal so darum geht, zu gucken, was ist eigentlich los. Und wir unterstützen dann auch, eine Richtung für sich zu finden. Und wir haben wenige Adressen von Psychotherapeuten, die wir weitergeben können, weil einfach, wie gesagt, die Plätze einfach alle belegt und voll sind. Wir besprechen dann einfach mit den Betroffenen, wie komme ich denn am geschicktesten an den Therapieplatz ran. Natürlich ist es sinnvoll, immer wieder zu versuchen, irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen bei den niedergelassenen Psychotherapeuten. Aber es gibt natürlich auch viele Beratungsstellen, jetzt gerade für den Bereich sexualisierte Gewalt, gibt es den Frauennotruf in München. Aber man kann sich genauso auch an die Institutsambulanz, also an die Traumaambulanz der LMU oder rechts der Isar wenden oder an die sozialpsychiatrischen Dienste oder an die Krisendienste. Also auch da ist Wissen da und das ist die Möglichkeit einfach zu überbrücken, bis man irgendwo gut angekommen ist.
Wenn Sie sich nun weiter dazu informieren oder sich direkt Hilfe holen möchten, dann schauen Sie doch gerne online beim Traumahilfszentrum München unter thzm.de vorbei. Dort finden Sie alle weiteren Informationen.
In politisch unruhigen Zeiten wie heute kann man die Meinungsbildung doch nicht nur ein paar reichen Leuten überlassen.
Eine verlässliche Informationsquelle aus der Zivilgesellschaft ist wichtiger denn je. Deswegen macht LoRa auf der 92.4 unabhängigen Journalismus im Münchner Radio. Ohne Kommerz, unbezahlt, unbezahlbar.
Miete, Strom, Funkturmgebühren, Computer, Mischpulte, DAB-Gebühren. Auch unabhängiger Journalismus hat hohe Ausgaben.
Wir wollen, nein, wir müssen finanziell unabhängig bleiben. Nur so kann freies Radio wirklich frei sein.
Spendet uns!
Das geht über die LoRa-Webseite unter dem Stichwort LoRa braucht euch.
Nur mit eurer Hilfe bleiben wir eine unabhängige Stimme für eine gerechtere Welt.
Nicht nur eine posttraumatische Belastungsstörung kann das ganze Leben durcheinanderwirbeln, sondern auch eine Depression. Aber woran erkenne ich überhaupt, ob es sich um ein Stimmungstief handelt oder wirklich um eine Depression? Darüber habe ich mit Sarah Goll gesprochen. Sie ist für die Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit beim Münchner Bündnis gegen Depression zuständig.
Also ein wichtiger Hinweis, ob das jetzt eine Erkrankung wie eine Depression sein kann oder wie eben gesagt wurde, ist vielleicht nur eine kurze Phase ist, in der es einem nicht so gut geht, ist auf jeden Fall der Zeithorizont. Also man spricht, wenn Symptome über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen durchgehend auftreten, und das können ganz viele verschiedene Symptome sein. Es gibt da Kriterien nach der ICD-11. Hauptkriterien sind zum Beispiel Interessenslosigkeit und eben die gedrückte depressive Stimmung, aber auch noch weitere Nebenkriterien wie Schlafstörungen, Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühle. Es ist da, also man kann das sich auch nachschauen, dann in dem ICD-11-Katalog. Und wenn die über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen sich häufen, dann könnte da eine Depression dahinter stecken. Wichtig ist aber auch, dass nur ein Arzt oder eine Ärztin beziehungsweise eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut tatsächlich die Diagnose Depression stellen kann.
Wenn ich jetzt den Verdacht habe, es könnte sich um eine Depression handeln, wie könnte dann mein Vorgehen sein? Wie könnte ich mir da dann Hilfe holen? Was ist da der Weg?
Also ein erster guter Schritt ist, wenn man Veränderungen bei sich bemerkt, erstmal auch den Hausarzt oder die Hausärztin zu kontaktieren, weil dort eben der Zugang recht einfach ist und auch der Hausarzt oder die Hausärztin natürlich den Patienten oder die Patientin sehr gut kennt. Da würden wir als Münchner Bündnis gegen Depression immer dazu raten, erstmal dort abzuklären. Der kann dann oder die Hausärztin kann dann auch Tests machen, ob vielleicht auch somatische Störungen hinter den Symptomen stecken. Also das wäre die erste Anlaufstelle, wenn ein Verdacht besteht.
Und dann, wenn sich das rauskristallisiert, dass es um eine Depression geht, welche Organisationen oder Vereine gibt es denn dann auch, an die ich mich wenden kann?
Genau, also wenn tatsächlich eine Diagnose gestellt worden ist, ist es natürlich auch wichtig, dass die entsprechend behandelt wird. Das bedeutet, dann würde man natürlich auch erstmal in das klassische Versorgungsnetzwerk einsteigen, therapeutisch oder auch ärztlich sich weiter behandeln lassen. Und ergänzend dazu kann man natürlich auch im Bereich der Selbsthilfe Hilfe suchen, zum Beispiel auch bei uns, beim Münchner Bündnis gegen Depression. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, aktiv zu werden und dann eben, ja, mit anderen Betroffenen oder auch Angehörigen in Kontakt zu treten. Zum Beispiel haben wir eine Laufgruppe, also eine Gruppe, die sich sportlich auch betätigt. Und da, weil Sport ist ja auch sehr gut bei einer Depression, also da gibt es ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse, dass das gerade bei leichteren Depressionen oder auch präventiv wirkt. Und dann eben auch unsere Spaziergang-Gruppe. Wir haben auch unsere Peer-to-Peer-Beratung, wo dann eben auch Betroffene, andere Betroffene unterstützen können. Also zum Beispiel, wir sind eine ganz gute Anlaufstelle, aber es gibt auch in München noch ein weiteres großes Netzwerk an Selbsthilfeorganisationen. Gerade jetzt zum Beispiel beim Selbsthilfezentrum kann man sich da auch mal informieren, welche Gruppen oder Angebote da für einen passen.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, wie wichtig es ist, auch eben andere Betroffene kennenzulernen, dass man eben nicht mehr so das Gefühl hat, alleine zu sein. Aber Sie haben ja auch gesagt, dass ganz wichtig ist, wenn es dann auch vielleicht eine schwerwiegendere Depression ist, sich therapeutisch behandeln zu lassen. Jetzt haben wir ja das Problem, dass wir extrem lange Wartezeiten haben, was Therapie angeht. Aber es gibt das Gute, dass es seit ein paar Jahren die psychotherapeutische Sprechstunde bei Psychotherapeutinnen gibt. Was ist das denn?
Ja, die psychotherapeutische Sprechstunde, das ist ein Angebot, in dem man den ersten Kontakt zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten bekommt. Und zwar recht zeitnah, also innerhalb von wenigen Wochen, also maximal 4 Wochen, wird ein Termin durch die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung in diese Sprechstunde vermittelt. Wichtig ist, dass das noch kein Therapiebeginn ist. Es ist einfach eine Möglichkeit, mit einer Fachperson über seine Themen oder über seine Erkrankung zu sprechen. Wenn jetzt ein sehr dringender Handlungsbedarf besteht, dann ist diese Terminvermittlung innerhalb von 2 Wochen möglich. Da ist aber oft der Fall, dass dann direkt in die stationäre Versorgung gewechselt oder übergegangen wird.
Es ist ja tatsächlich, wenn man in einer Depression steckt, schon sehr schwer, überhaupt den Weg dann auch zu gehen, sich Hilfe zu holen, sich überhaupt aufzuraffen. Was könnten Sie dann vielleicht Betroffenen noch mitgeben, denen es gerade schwerfällt, da aktiv zu werden? Und die vielleicht auch so ein bisschen Angst davor haben.
Also wichtig zu wissen ist, dass sehr viele Menschen leider an einer Depression betroffen sind. Das heißt, man ist auch nicht allein. Und ich finde, dieses Wissen geben wir auch gerne anderen Betroffenen auf den Weg, dass es eben Netzwerke gibt, dass es Menschen gibt, denen es ähnlich geht. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass der Austausch mit anderen Menschen, die auch durch diese Phase schon gegangen sind, also gerade wie bei uns im Verein die Genesungsbegleiterinnen, die schon erfolgreich in Therapie waren und da die Depression auch überwunden haben, dass man sich mit solchen Menschen vernetzt und mit solchen Menschen ins Gespräch kommt, weil das ermutigt natürlich einen auch, dass man auch da wieder rauskommen kann. Und also das ist ein Tipp, den ich sehr gerne allen mit auf den Weg geben möchte, dass man mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommt und sich nicht schämt, dass es einem so geht, weil es geht vielen Menschen so.
Wenn ich mich jetzt akut in der Krise befinde und gerade gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und wie ich das alles schaffen soll, da gibt's ja auch den Krisendienst Bayern. Wie kann man denn mit denen in Kontakt treten und wie können die mich dann auch unterstützen?
Also genau, der Krisendienst in Bayern, das ist die beste Anlaufstelle, da wirklich akut in Krisenfällen Hilfe zu bekommen. Das ist zunächst eine telefonische Unterstützung, aber am anderen Ende der Leitung sitzen dann wirklich auch professionelle UnterstützerInnen, das heißt TherapeutInnen, SozialarbeiterInnen, und die stehen dann auch in Krisensituationen zur Seite. Und man erreicht den Krisendienst 24 Stunden durchgehend, 7 Tage die Woche, unter der Nummer 0800 655 3000. Und das ist auch ein kostenfreies Angebot. Also das kann jeder in Anspruch nehmen, der akuten Bedarf hat, mit Menschen über bestimmte Situationen zu sprechen.
Und alle weiteren Informationen für die Kontaktaufnahme mit dem Münchner Bündnis gegen Depression finden Sie unter münchen-depression.de. Trauen Sie sich, den Schritt zu gehen und holen Sie sich Hilfe. Auch wenn dieser Schritt vielleicht zuerst nicht leicht erscheint, Sie schaffen es. Vielleicht kann Sie ja auch bei der ersten Kontaktaufnahme eine gute Freundin oder ein Familienmitglied unterstützen. Es lohnt sich, für sich einzustehen, Hilfe einzufordern und dann auch anzunehmen. Wir wünschen Ihnen alles Gute auf diesem Weg.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Abschließend bei unserer Sendung Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen stärken geht es nun um etwas ganz Heiteres. Es geht um Humor und Lachen und wie uns dies bei unserer Resilienzstärkung, aber auch ganz allgemein im Leben unterstützen kann. Meine Interviewpartnerin hierzu ist Dr. Christiane Trühe. Sie ist Diplompsychologin und ausgebildete Happiness-, Achtsamkeits- und Resilienztrainerin. Am Anfang unseres Gesprächs ging es um die Frage, ob Humor einfach die Kunst des guten Witzeerzählens ist oder was man eigentlich darunter versteht.
Humor ist auf jeden Fall nicht nur gut Witze erzählen können. Tatsächlich ist das gar nicht so einfach, den Begriff Humor zu definieren, weil das ja ein sehr theoretischer Begriff ist. Ich finde, eine Sache, die das ganz gut beschreibt, ist die Fähigkeit oder Bereitschaft, den Herausforderungen im Alltag oder den Missgeschicken auch, die einem passieren, mit einer heiteren Gelassenheit zu begegnen.
Da gehört zum Beispiel dann auch zu, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und ich finde, es gibt ein sehr treffendes Zitat in diesem Zusammenhang von Eckhard von Hirschhausen. Der hat sich ja auch intensiv mit dem Thema Humor beschäftigt. Und der sagt, shit happens, manchmal bist du taube, manchmal denk mal. Das finde ich einfach ein Zitat, was das sehr treffend beschreibt. Für mich hat Humor auch was mit einer Lebenshaltung zu tun. Das heißt, ja, im Hier und Jetzt zu leben, einen Blick zu haben auch für die Kleinigkeiten des Alltags, für die schönen Dinge, die passieren und auch achtsam zu sein.
In unserem Vorgespräch fand ich ganz spannend, dass es verschiedene Stile auch gibt, beziehungsweise ja, Arten von Humor. Also einmal den sozial verbindenden und förderlichen Humor, aber auch den aggressiven. Was sind denn da die Unterschiede hierbei?
Genau, das ist ganz richtig. Also es gibt diesen positiven, den wohlwollenden, sozialen Humor und der verbindet eben Menschen. Und es ist so, dass wir lachen alle in der gleichen Sprache. Also Humor überwindet Grenzen in Bezug auf Geschlechteridentität, in Bezug aufs Alter, in Bezug auf Berufsausbildung, Hautfarbe und was auch immer. Und wichtig ist dabei, dass Menschen gemeinsam lachen, also miteinander lachen. Und es steht ein positives, wohlwollendes Menschenbild dahinter. Und bei dem aggressiven oder abwertenden Humor ist es so, dass da eine andere Person vorgeführt werden soll oder verletzt werden soll auch oder man sich über eine andere Person lustig macht. Und da gehören zum Beispiel solche Sachen dazu wie Ironie oder Zynismus oder Sarkasmus. Und was ich ganz wichtig finde, auch ich habe bei dem positiven Humor über das Menschen- und Weltbild gesprochen und bei diesen aggressiven, abwertenden Humorformen ist es so, dass das Menschenbild, was dahinter steckt oder auch das Weltbild, das ist eher destruktiv, negativ und auch eher desillusioniert. Das heißt, diese negativen, aggressiven Varianten sind nicht so förderlich und sie führen einfach auch zu einem Schaden auf der Beziehungsebene zwischen Menschen.
Heute wollen wir ja eher über den wohlwollenden Humor sprechen, besonders in Bezug auf das Thema Resilienz. Wie kann denn uns Humor in schwierigen Situationen, bei Herausforderungen, bei Stress uns unterstützen?
Bei Humor passiert ja häufig etwas Überraschendes. Humor hilft, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen oder die Perspektive zu wechseln. Also das Leben und das eigene Handeln, das eigene Tun auch aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Und in Bezug auf Resilienz ist es so, dass dieser positive Humor hat ja ein positives Weltbild, was dahinter steckt, voller Hoffnung und Zuversicht. Und darum geht's ja auch letztendlich bei der Resilienz. Das heißt, Krisen zu bewältigen und an ihnen zu wachsen. Und so die Überzeugung auch, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das ist für mich so eine ganz wichtige Überzeugung, auch die mir selbst auch in schwierigen Situationen schon geholfen hat. Das heißt, der Humor hilft, Missstände erträglicher zu machen. Also der macht die Krisen nicht kleiner oder er sorgt auch nicht dafür, dass sie verschwinden, sondern er macht sie erträglicher. Ein Mensch, der sich sehr intensiv mit dem Thema Humor beschäftigt hat, auch war Viktor Frankl. Der ist der Erfinder der Logotherapie. Da geht es um Sinn, den Sinn des Lebens. Und Viktor Frankl war auch Holocaust-Überlebender und hat erforscht auch, wie es Menschen gelungen ist, diese ganz, ganz schwierige Zeit zu überstehen. Er hat nämlich gesehen, dass manche Menschen das besser überstanden haben als andere. Und da hat Humor auch eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und er sagt, Humor ist sowas wie die Trotzmacht des Geistes. Also Humor kann einem auch niemand verbieten und hilft eben dann, sich von diesem ganz schwierigen Alltag, auch den er oder andere Mitgefangene in den Konzentrationslagern erlebt haben, sich davon ein Stück weit zu befreien, auch von diesen Qualen und ganz schlimmen Erfahrungen und diesen Stück weit zu trotzen.
Ein ganz wichtiger Aspekt jetzt auch vom Thema Humor ist ja das Lachen, dass wir über was auch lachen können, wie Sie schon gesagt haben, auch den Abstand bekommen. Was passiert denn eigentlich in unserem Körper und dann auch in der Psyche, wenn wir lachen?
Also ganz wichtig ist, Lachen kann ein Zeichen von Humor sein. Also wir lachen ganz häufig auch aus anderen Gründen, aber eben häufig auch, wenn wir etwas lustig finden. Und Lachen ist die älteste Kommunikationsform von Menschen oder der Menschheit. Das finde ich ganz spannend auch. Und Das Interessante ist auch, das ist die einzige Emotion, die man über eine größere Entfernung schon erkennen kann. Also Sie können schon aus weiter Entfernung sehen, ob jemand lacht oder nicht.
Und hören genau, vor allem.
Und hören auch, ja, ganz richtig. Das ist richtig, ganz genau. Und im Körper passiert sehr viel, wenn wir lachen. Lachen geschieht in engem Zusammenhang mit der Atmung auch. Und das Lachen ist sowas wie die Anspannung. Das kennen Sie vielleicht auch so vom Sport. Und die Atmung sorgt dann wieder für die Entspannung. Und was beim Lachen passiert, ist, dass der Sauerstoffgehalt im Blut erhöht wird, der Herzschlag steigt, der Blutdruck wird erhöht, der Kreislauf wird angeregt. Alle Muskelgruppen, die beim Lachen beteiligt sind, sind aktiviert. Und das sind 300 Muskelgruppen, wenn wir lachen. Also wow, das ist unglaublich. Okay. Ja, und damit ist Lachen auch sowas wie ein Workout. Also es gibt Untersuchungen, die sagen, dass eine Minute Lachen so effektiv ist wie 10 Minuten Sport an einem Rudergerät. Und das Schöne ist, dafür braucht man keine besondere Kleidung, keine Mitgliedschaft in einem Fitnessclub, sondern kann man einfach so machen. Und was ganz wichtig ist, halt beim Lachen werden Stresshormone abgebaut, also Cortisol oder Adrenalin, und sogenannte Glückshormone ausgeschüttet, also Endorphine und Dopamin und Serotonin. Damit wirkt Lachen eben gegen Stress. Es wirkt entspannend, führt zu einer inneren Ruhe und einer emotionalen Ausgeglichenheit. Und was eben auch ganz wichtig ist, wenn wir lachen, können wir jetzt keine Gedanken über Probleme machen. Das heißt, mit dem Lachen bekommt das Problem ein Problem. Und es verschwindet dann. Und das Schöne ist einfach auch, wenn man sehr viel und intensiv gelacht hat, fühlt man sich hinterher einfach sehr über viele Stunden auch noch beschwingt und heiter. Und was ich auch sehr schön finde, was ich selber schon erlebt habe, auch, man kann von Lachen auch Muskelkater bekommen.
Das habe ich selbst schon erlebt. Wenn wir jetzt die Babys und die Kleinkinder anschauen, dann sehen wir ja, dass die ganz viel schon lachen. Und wenn man auch Studien anschaut, ist es ja so, dass Kinder viel mehr lachen wie jetzt Erwachsene. Haben wir im Erwachsenenalter so ein bisschen das Lachen verloren? Ist uns das abhanden gekommen?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also es ist so, dass Kinder einfach so lachen, ohne Grund, ohne äußeren Anlass und einfach aus der Bewegung heraus, aus dem Spiel heraus. Und oft ist es so, dass die Quelle für ihr Lachen in ihrem Körper liegt. Sie machen sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, warum sie lachen. Und bei Erwachsenen ist es so, dass sie oft einen Grund brauchen oder einen äußeren Anlass brauchen zum Lachen. Und sie lachen zum Beispiel dann, wenn sie verstanden haben, was lustig ist, also was an einer Sache lustig ist. Das heißt, da spielt der Kopf dann eine ganz wichtige Rolle. Und schön wäre es tatsächlich, wenn wir als Erwachsene wieder einen Zugang zu diesem verspielten und spielerischen Lachen unserer Kindheit bekommen. Denn wir waren ja auch mal Kinder. Das heißt, wir haben ja auch mal so viel gelacht. Und einfach dann auch den Humor und das Lachen wieder in den Alltag integrieren.
Wie könnten denn Wege jetzt sein? Wir haben ja jetzt gehört, was für positive Effekte das Lachen schon hat, dass es uns in einen beschwingten Zustand bringt, dass wir auch mal in einen Zustand kommen, wo wir Sachen in dem Moment nicht drüber nachdenken können, vielleicht vergessen können. Was könnten Wege sein, dass wir auch wieder mehr rausfinden, was uns zum Lachen bringt?
Ich finde es in dem Zusammenhang ganz wichtig, dass ich mir überlege, was bringt mich zum Lachen? Also was ganz konkret? Oder wer bringt mich auch zum Lachen? Vielleicht auch die Frage, worüber habe ich in meiner Kindheit oder in meiner Jugend gelacht? Und dann, was ich zum Beispiel selbst auch gemacht habe und immer wieder noch mache auch, ist, dass ich Witze sammle, die ich lustig finde, oder Comics, Karikaturen, dass ich mir Sendungen anschaue von meinen Lieblingscomedians oder lustige Filme auch. Und dann ist ein ganz wichtiger Aspekt in ganz vielen anderen Sachen auch, Übung macht die Meisterin oder den Meister. Das heißt, immer wieder zu gucken auch, was erheitert mich, was finde ich lustig, und dann zu lachen. Und zum Beispiel sich dann eine persönliche Humorsammlung zuzulegen. Oder eine andere Strategie, was ich auch sehr empfehlen kann, was ich selbst auch gemacht habe und auch immer noch mache, ist, Improvisationstheaterkurse zu besuchen. Zum Beispiel bei der Volkshochschule.
Okay, spannend.
Gibt es zum Beispiel bei der Münchner Volkshochschule auch ganz tolle Kurse in diesem Zusammenhang. Und beim Improtheater geht es eben nicht darum, dass man da irgendwelche Rollen lernen muss, sondern einfach spontan Übungen macht. Und das ist sehr lustig, kann ich auch nur empfehlen. Und es ist einfach so, so durch diese Übungen, die man so selber für sich machen kann, ist es einfach so, dass man eine innere Haltung auch zur Lebensfreude und zur Leichtigkeit und zum Lachen bekommt auch und damit dann auch weiter einen besseren Blick für Heiteres im Alltag bekommt.
Tatsächlich, was ich auch ganz toll finde, weil wir jetzt hier auch im Großraum München sind, ist der Humorparcours. Der ist dieses Jahr am Ammersee in Stegen. Das sind einzelne Karikaturen, was ich dann auch wieder toll finde, was zum Thema mit Stress, Resilienz, weil es direkt am See ist, wo es dann so verbunden ist. Ich bin in der Natur, kann da runterfahren, aber habe eben auch die lustigen Karikaturen da am Ufer entlang und habe da meinen Blick dann auch mal auf das Thema Humor. Wie wir aber schon gesagt haben, für jeden ist natürlich dann was anderes lustig, aber ich fand ganz nette Sachen, dass da dabei waren.
Da möchte ich gerne noch was dazu sagen. Auch ich bin großer Fan von dem Humorfestival und ich war in den beiden letzten Jahren auch, da war der ja noch am Starnberger See in Bernried, und habe mir die Karikaturen immer angeschaut und ich habe mich teilweise wirklich, ich habe Tränen gelacht und ich werde morgen an den Ammersee fahren und mir den Humorparcours in Stegen anschauen. Das ist eine tolle Aktivität in diesem Sommer noch oder Spätsommer auch, weil der ist ja noch eine ganze Zeit dort.
Am Ende möchte ich mich ganz herzlich bei meinen tollen Interviewpartnerinnen von allen vier Folgen Psychosoziale und physische Resilienz von Frauenstärken bedanken. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, wir konnten Ihnen hilfreiche Informationen liefern, um mit Herausforderungen und Krisen zukünftig besser umgehen und Ihre Resilienz passgenau stärken zu können. Alle Informationen von unseren mitwirkenden Interviewpartnerinnen, genannten Organisationen und Vereinen dieser Sendung werden Sie in dem Online-Beitrag auf unserer Homepage unter lora924.de finden. Abschließen werde ich diese Sendereihe nun mit dem Gedicht Frühling von Heinz Erhardt. Wissen und etwas gehört zu haben ist der erste Schritt. Der zweite Schritt liegt nun aber bei Ihnen. Dieses Wissen auch umzusetzen. Wie wundervoll ist die Natur. Man sieht so viele Blüten, auch sieht man Schafe auf der Flur und Schäfer, die sie hüten. Ein leises Lied erklingt im Tal, der müde Wanderer singt es. Ein süßer Duft ist überall, bloß hier im Zimmer stinkt es. Alles Gute und hoffentlich bis ganz bald wieder bei Radio Lora München. Sie hörten die Sendereihe Psychosoziale und physische Resilienz von Frauenstärken. Diese wurde gefördert durch die Stiftung für seelische Gesundheit.